Schaltband Besprechung.
Wenn sich staatliche Organisationen an große Internetprojekte machen, die jetzt nicht offensichtlich eine Lücke füllen, dann zuckt man immer so ein bisschen zusammen und sieht Steuermillionen versickern. Gab es doch mal eine europäische Suchmaschine namens Theseus, die Google das Wasser abgraben sollte und heute eigentlich nicht mehr ist als ein großes steuerfinanziertes Industrieförderungsprojekt. Auch Europeana legte einen Fehlstart hin. Diese EU-Online-Bibliothek, die bis heute ein halbes Jahr nach dem offiziellen Start immer noch offiziell auch als Prototyp bezeichnet wird. Diese Woche ging nun die World Digital Library ans Netz, eine Online-Bibliothek der UNESCO, die nichts weniger vorhat, als das kollektive Gedächtnis der Menschheit zu bewahren. Bei mir im Studio ist jetzt Ralf Müller-Schmid aus unserer Breitbandredaktion. Was hat es denn mit dieser World Digital Library auf sich?
Ich meine, der große Vorteil, weil Sie Europeana oder Europeana ansprachen, also dieses EU-Projekt einer digitalen Weltbibliothek, einer Wissensbibliothek, die Seite steht noch, sie ist nicht direkt zusammengebrochen, wie das ja bei den Europäern da war. Das ist tatsächlich ein sehr ehrgeiziges Projekt. Es ist nicht weniger geplant, als die herausragenden Kulturschätze der Menschheit online zugänglich zu machen.
Was sind denn das für Sachen? Was sieht man da jetzt?
Da gibt es Manuskripte, Karten, es gibt Bücher, Musik, Tonaufnahmen, Filme, Fotos, also ganz multimedial angelegt. Und wenn man auf die Homepage geht, da sieht man zunächst eine Weltkarte mit kleinen Icons, also kleinen Bildern, die Gefäße zeigen, Stoffe, Porträts, Manuskripte. Ja, man soll angeregt werden, da anzuklicken und immer tiefer zu schürfen. Und unten an der unteren Bildleiste, da geht ein Zeitpfeil entlang, der einen durch knappe 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte führen kann. Auf der einen Seite 8.000 vor Christus, das geht dann bis in die Gegenwart ganz rechts. Und da kann man dann so einen Cursor entlang ziehen und je weiter man in die Gegenwart kommt, ändern sich eben auch die Angebote, die einem dann auf der Weltkarte visuell angeboten werden.
Und sind das denn tatsächlich alles Dokumente, die man sonst nirgendwo anders bekommt, nur da?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich habe einfach mal so ein bisschen gesucht. Was würde man suchen, wenn man nach den großen Ereignissen der Weltgeschichte sucht? Darwin habe ich mal eingegeben. Ist dieses Jahr in aller Munde Fehlanzeige. Naja, dachte ich vielleicht mal in Richtung Naturwissenschaften gucken. Newton, auch nix. Gut, denkt man dann, guckt man mal bei Religion nach. Die ist in der ganzen Welt wieder wichtig. Luther kommt auch nicht richtig vor. Ich habe dann ein paar Angebote zu Jesus gefunden und auch ein paar zu Mohammed. Damit ist schon gesagt, da ist einfach in dieser Riesenkiste, ja, 10.000 Jahre, die großen menschheitsgeschichtlichen Ereignisse, 1.170 Einträge gibt's da. Naja, das ist dann schon ein bisschen eine komische Arithmetik, wenn man überlegt, alle 9 Jahre ist in der Welt irgendwas passiert. Und wenn dann solche großen Leute fehlen, dann können natürlich auch nicht die wichtigen Ereignisse da drin sein. Also ein großes Gefäß mit wenig Inhalt, aber das soll ja auch noch wachsen.
Genau, wer füttert denn das?
Das ist eine ganz interessante Sache. Im Grunde ist das Prinzip ja von der UNESCO-Welterbe-Idee übernommen. Da gibt es ja auch diese Liste, wo die herausragenden Kulturstätten der Menschheit aufgelistet werden und geschützt werden sollen. Das ist so eine Art vertraglich vereinbarte Schutzorganisation. Dann gibt es diese World Heritage-Gedanken in der angloamerikanischen Welt. Einfach sich darüber klar zu werden, was haben wir an Kulturschätzen und wie können wir sie schützen. Und hier ist nun die Idee, dass das Internet eigentlich die ideale technische Möglichkeit bietet, diese Dinge global sichtbar zu machen und auch ihren schützenswerten Aspekt herauszustellen. Das geht über die UNESCO und man kann tatsächlich beantragen. Also wenn man jetzt sagt, man will den Kölner Dom da irgendwie unterbringen, sagen wir mal den berühmten Schrein der Heiligen Drei Könige, habe ich übrigens vergessen zu gucken, ob der da drin ist, lohnt sich vielleicht mal, dann kann man richtig einen Antrag stellen, der wird dann geprüft und wie das eben bei so Weltorganisationen wie der UNO üblich ist, wird das eine Zeit lang dauern, aber man hat, glaube ich, dann zumindest aus Kölner Sicht ganz gute Chancen, da reinzukommen.
Aber das klingt doch so, als würde sich diese große Kiste wahrscheinlich eher langsam füllen.
Unheimlich langsam, in der Tat, wird sich das füllen. Und die Frage ist eben, ob es funktionieren kann, ob so eine Art ausgewogene Globalgeschichte, das ist ja die Idee dahinter, überhaupt klappt. Man merkt ja natürlich, man wollte um jeden Preis irgendwelche Eurozentrismen vermeiden. Man wollte vermeiden, dass die englischsprachige Welt sich da nach vorne drückt in ihrer Präsenz, in ihrer historischen Macht, die sie ja auch hatte. Und so hat man da so eine sehr politisch korrekte Verteilung. Statistisch ist das alles ganz wunderbar über den Erdball verteilt. Aber die Maschen, die sind viel zu weit. Wenn Sie mal überlegen, es gibt da die Zeiteinheit 8000 vor Christus bis 500 nach Christus auf dieser Zeitleiste. Das sind 8500 Jahre. Dann gibt es eine andere Zeiteinheit 1950 bis in die Gegenwart. Das ist nun schon eine ziemlich sehr sportliche Arithmetik, wenn Sie überlegen, dass in 8500 Jahren in etwa so viel passiert sein soll, wie in den 50 Jahren nach dem Kriegsende gewissermaßen.
Ne? Aber wenn wir doch jetzt eins auch gelernt haben aus den ganzen anderen Internetprojekten, die sich damit befassen, sag mal, das Wissen der Welt zu bündeln und zugänglich zu machen, dann ist das doch eigentlich auch immer sowas, die Erkenntnis, dass es eigentlich keine einzige zentrale Redaktion gibt, die dann auswählt und sammelt und begutachtet und online stellt, sondern dass es da eben mehrere Leute gibt und die Nutzer eben, die da mitwirken. Aber diesen Ansatz scheinen die überhaupt nicht zu fahren.
Nee, die wollen natürlich die Google-Falle vermeiden. Die stehen natürlich im Hintergrund mit dem großen Google-Digitalisierungsprojekt der Weltliteratur, Google Book Search. Die gehen ja ganz anders vor. Die digitalisieren erst und fragen später. Also die Ordnung kommt sozusagen hinterher. Erst wird mal durch den Scanner gezogen, was irgend geht. Hier will man ja schon sofort eine Art Ordnung des Wissens, eine Art Ordnung der Diskurse präsentieren. Und die ist dann eben viel zu weitmaschig.
Das heißt, die haben sich verhoben?
Na, ich weiß nicht, ob sie sich verhoben haben. Ich meine, es ist ja, die UNESCO hat natürlich da auch so eine Aufgabe, Sichtbarkeit herzustellen. Das ist ja die Frage, was bringen diese Weltkulturerbestätten überhaupt? Tut das den Orten wirklich gut? Nützt es wirklich was, wenn irgendwelche Papyrusrollen aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert dort im Internet zu sehen sind und vielleicht alle 3 Monate mal ein User vorbeikommt und sich das anguckt? Ich glaube, prinzipiell ist das schon eine richtige Idee, aber man sieht auch, wie weit man noch von der Verwirklichung weg ist. Es ist immer leicht gesagt, na, das Netz ist das Gedächtnis der Menschheit, aber der Algorithmus, das tatsächlich auf eine Website zu packen, der ist noch nicht gefunden.
Ja, also ich weiß nicht, für mich klingt das Ganze, als hätten sich da ein paar Bürokraten ordentlich verhoben, die immer noch glauben, Wissen im Netz lasse sich von Abteilungsleitern mit Stempeln und Durchschlägen auf Kohlepapier organisieren. Aber vielleicht müssen wir ihnen auch noch ein bisschen Zeit geben und wir schauen einfach in 8000 Jahren nochmal vorbei.